Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir haben lange gerungen, aber es geht um die grundlegende Frage: Können wir uns auf verfassungsgemäße Verfahren verlassen? Den Reformstaatsvertrag der Länder finden wir ja gut, aber es gilt eben auch die Beitragsempfehlung der unabhängigen KEF, die einige wenige Länder nicht umsetzen wollen. Das widerspricht dem verfassungsgemäßen Verfahren und soll deshalb in Karlsruhe überprüft werden.
Der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke war das am 19. November 2024 zu einer Verfassungsklage. Reaktionen führender Medienpolitiker waren eher von Verständnislosigkeit geprägt. Eine andere Verfassungsklage des RBB zum RBB-Staatsvertrag. Ja, da war schon mehr Empörung und auch mehr Unverständnis zu hören. Dazu gleich mehr. Außerdem im Medienmagazin vom 23.11.2024 zwei Jubiläen. 10 Jahre Klexikon und 65 Jahre Sandmännchen. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg will Verfassungsbeschwerde gegen den neuen RBB-Staatsvertrag einlegen. Das hat die Geschäftsleitung heute mitgeteilt. Der RBB sieht sich durch den Staatsvertrag, der seit rund einem Jahr gilt, die Rundfunkfreiheit verletzt. Zum Beispiel schreibt er vor, dass der RBB Leitungen der Landesangebote einsetzen soll. Der RBB teilte mit, die Programmverantwortlichen müssten selbst entscheiden können, in welcher Organisationsstruktur der Auftrag aus dem RBB-Staatsvertrag erfüllt wird.
Am 15. November 2024 erfuhr man es zum Beispiel durch Brandenburg aktuell. 3 Tage später auch durch die öffentliche Rundfunkratssitzung. Der RBB zieht nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht, um den Staatsvertrag überprüfen zu lassen, der seit Anfang des Jahres in Kraft ist und den Auftrag bzw. die Struktur des RBB neu regelt. Ich bin empört, dass es eine Verfassungsklage gibt, wird der Fraktionsvorsitzende der SPD im Brandenburger Landtag, Daniel Keller, zum Beispiel im Tagesspiegel und in der Märkischen Allgemeinen zitiert. Sogar von Austritt Brandenburgs aus dem RBB war zu lesen. Aber versuchen wir mal mit der nötigen sachlichen Kühle zu sortieren, zu rekonstruieren, was eigentlich passiert ist. Und damit begrüße ich Daniel Keller in der Leitung. Seit der Rundfunkratssitzung am 28. September, Herr Keller, 2023, also am Tag 28 der Amtszeit der damals neuen RBB-Intendantin Ulrike Demmer, wissen wir:
Wir würden uns auch vor Gericht verteidigen.
Waren Sie empört, weil die Intendantin ihre Ankündigung nun wahrgemacht hat?
Ich glaube, empört waren wir darüber, dass sie nicht vorher die Gelegenheit genutzt hat, die Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus oder im Brandenburger Landtag darüber zu informieren. Oder auch, so wie wir später erfahren haben, es ausgelassen hat, den Rundfunkrat oder den Verwaltungsrat vorab zu informieren. Wir haben es als Abgeordnete aus der RBB-eigenen Berichterstattung erfahren. Und ich finde, das ist, glaube ich, da spreche ich für viele Abgeordnete, nicht der richtige Weg. Und sie hatte angekündigt, vor allem auch nach der Amtszeit von Frau Schlesinger doch neue Wege der Kommunikation zu suchen. Das hat sich bis dato nicht bewährt.
Aber seit dem ersten Medienmagazin im Jahre 2024, also am 6. Januar, wissen wir doch die Kritikpunkte. Hören wir mal rein.
Kritisch sehen wir einfach alles, was das Programm sehr detailverliebt regelt. Da sehen wir unsere Unabhängigkeit und einen Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Das überprüfen wir jetzt und dann werden wir sehen, wie wir dagegen vorgehen. Jedenfalls werden wir unsere Unabhängigkeit verteidigen.
Also so ganz so überrascht können Sie doch nicht gewesen sein.
Ja, ich glaube, es gab auch im Hauptausschuss sowohl von der Brandenburger Staatskanzlei erklärt, aber auch von uns Abgeordneten, dass wir die Punkte, wo sie rechtswidrige Gesetze sieht, eben nicht nachvollziehen konnten. Es geht oft um Ergebnisse aus dem Skandal vom RBB, wo wir den Staatsvertrag gestärkt haben. Ich sage hier die Professionalisierung der Kontrollgremien, die Haftung für die Gremien und Gremienmitglieder, aber auch das Thema eines Vier-Augen-Prinzips und darüber hinaus die Diskussion, die wir geführt haben über die regionale Berichterstattung in Brandenburg, wo unserer Meinung nach dringend geboten ist, das mehr zu tun. Und die Gesetze, die wir dafür gefunden haben, greifen eben nicht ein, unserer Meinung nach, in die Rundfunkfreiheit. Wir sagen, es geht nicht darum, wie oder was berichtet wird, sondern dass mehr über Brandenburg berichtet wird. Das ist unser Punkt. Und dahingehend sind wir schon davon ausgegangen, dass eine Verfassungsklage von Seiten des RBBs und von Frau Demmer sich eigentlich hier auch erübrigt hat.
Nun frage ich mal ganz naiv, haben Sie den Staatsvertrag vorher durchchecken lassen oder wie lief die redaktionelle Erarbeitung dieses Gesetzes? Das ist ja doch, ich sag mal, auch für den Normalbürger vielleicht ganz interessant.
Na, im Gegensatz zu anderen Staatsverträgen sind wir natürlich durch die Vorkommnisse beim RBB schon in einem sehr frühen Verfahren gewesen. Wir haben im Rahmen auch einer gemeinsamen Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses und des Brandenburger Abgeordnetenhauses diskutiert und haben selber sogar als Hauptausschuss, ich bin ja hier der Hauptausschussvorsitzende vom Brandenburger Landtag, ein Mehrpunktepapier auf den Weg gebracht, sogar einstimmig verabschiedet, um den Landesregierungen auch wichtige Punkte mitzugeben. Es gab auch verschiedene Anhörungen. Und wir haben natürlich die Berichte nicht nur der Staatskanzlei Berlin und Brandenburg, sondern auch der Rechnungshöfe mit einbezogen. Also ich glaube, man kann hier mitnichten sagen, dass wir die einzelnen Regelungen nicht auch auf Punkt und Komma geprüft haben.
Aber nun gibt es offensichtlich Meinungsverschiedenheiten schon seit mehreren Monaten. Ist es dann nicht rechtsstaatlich in Ordnung, bei unterschiedlicher Auffassung das gerichtlich klären zu lassen?
Na, wissen Sie, ich finde es bemerkenswert, dass vor allem die Punkte, ich habe ja die Verfassungsklage noch nicht, sondern kann nur sagen, dass die, wie gesagt, nur aus der Berichterstattung von Frau Demmer selbst uns bekannt geworden sind. Deswegen kann ich hier nur spekulieren. Aber nach dem, was sie selber angibt, sind es vor allem die Punkte, die Brandenburg betreffen, wo es um die regionale Berichterstattung geht, die sie kritisiert. Vor allem Formulierungen, die es auch in anderen Staatsverträgen gibt. Daher muss ich sagen, halte ich es weiterhin für nicht klug, hier diesen Weg zu gehen. Man kann das vom Verfassungsgericht erklären, das ist ihr Recht. Aber ich sage auch, eine Klage beim Verfassungsgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Sie ist also angehalten, auch die Aufträge aus dem Staatsvertrag bis dato auch umzusetzen.
Nun verknüpfen Sie in Ihrer Argumentation die Auffassung, die Sie haben, dass keine verfassungsrechtlichen Bedenken im Staatsvertrag zu artikulieren sind. Gleichzeitig mit der Behauptung, der RBB würde nicht angemessen über Brandenburg berichten. Woran machen Sie denn diesen Vorwurf wirklich fest? Gibt es da eine Programmanalyse in der letzten Monate?
Na, wir führen natürlich auch Diskussionen mit dem Rundfunkrat. Es obliegt vor allem dem Rundfunkrat auch zu bewerten, auch die inhaltliche Bewertung vorzunehmen und die Diskussion mit dem RBB selbst. Es sitzen lediglich 7 Abgeordnete von insgesamt 30 Mitgliedern drin. Also es ist ein sehr breites Gremium und dort wird zum großen Teil auch die Meinung geteilt. Das ist der eine Punkt. Zum anderen mussten wir feststellen, dass in der Vergangenheit vor allem auch die Strukturen, ich sage hier die Regionalbüros und auch die Mitarbeiter dort nach Berlin hin abgezogen worden sind, Regionalbüros aufgelöst worden sind. All das sind Punkte, die, glaube ich, deutlich gemacht haben, dass das unserer Meinung nach nicht der angemessene Weg ist, über Brandenburg zu berichten. Man muss schon in Brandenburg auch vor Ort sein, um darüber berichten zu können, in einer ausgewogenen Art und Weise. Und das findet sich dann auch im neuen Staatsvertrag wieder. Und ich sage nochmal, es geht nicht darum, wie oder was berichtet werden soll, sondern dass berichtet wird. Und das kann man im Staatsvertrag vorschreiben. Das werden wir und findet man auch in vielen anderen Staatsverträgen von mehr Länderanstalten.
Und nun drohen Sie, weil das irgendwie zusammenpasst mit dem Auszug aus dem RBB? Auch Ihr Parteikollege Ministerpräsident Dietmar Woidke spielte ja im letzten Jahr nach Presseberichten mit der Möglichkeit, den Brandenburger Anteil herauszulösen. Wollen Sie tatsächlich den ORB reaktivieren?
Na, ich würde mal sagen, ich drohe nicht damit, aus dem RBB auszutreten, sondern die Konsequenz dessen, wenn Frau Demmer nicht den Staatsvertrag erfüllt mit dem, was wir dort gemeinsam mehrheitlich als Brandenburger und Berliner Parlament festgeschrieben hat, dann ist das quasi der Punkt, wo Brandenburg nicht ausreichend durch die Medienanstalt dann repräsentiert ist. Und das wäre dann die Konsequenz ihres Handelns. Wir fordern ein, dass die Punkte erfüllt werden und auch Umsetzung finden. Dann, glaube ich, kann man und werden wir selbstverständlich, und das ist auch unser Wunsch als SPD-Fraktion, mit einem starken öffentlichen RBB und starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Form auch fortsetzen können. Wenn aber hier geklagt wird und es die Position von Frau Demmer ist, vor allem die regionale Berichterstattung, unserer Meinung nach der Hauptauftrag vom RBB mit in Frage zu stellen, nämlich die regionale Berichterstattung bei Brandenburg, muss man das in Frage stellen, ob es mit RBB in der Form so weitergehen kann.
Da gibt es, glaube ich, gar keinen Dissens, denn Ulrike Demmer hatte in der Rundfunkratssitzung am Montag genau das bestätigt, dass im Geist die Regionalität verankert in diesem Staatsvertrag gar nicht angegriffen wird, sondern nur einzelne Details. Aber nochmal zurück zu Ihrer Fraktion. Gibt es denn da Einmütigkeit bei dieser möglichen Konsequenz, den ORB wiederherzustellen oder sich anderen Landesrundfunkanstalten zuzuschlagen?
Na, wir können es, glaube ich, auch konkret machen. Wir haben die Punkte in der Fraktion besprochen. Es gibt zumindest nach der Presseberichterstattung 3 konkrete Punkte, die sie wohl beklagen möchte. Das ist einmal, dass es Leiter von Landesangeboten geben soll, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Das finden wir auch in Baden-Württemberg und auch in anderen Bundesländern. Ich weiß nicht, wo sie dort den Eingriff sieht. es wird weiter von ihr moniert. So wird es mir zugetragen, dass sie dort eine politische Besetzung irgendwie vermutet, dass man darüber das Programm beeinflussen will. Das sehen wir nicht. Sie selber muss die Person vorschlagen. Die wird von einem unabhängigen Gremium hier, dem Rundfunkrat, gewählt. Dementsprechend verstehen meine Abgeordneten diesen Punkt, den sie dort hat und politische Beeinflussung vermutet, den sehen wir nicht. Und den zweiten Punkt, dass hier mehr auseinandergeschaltet werden soll beim linearen Fernsehen, muss ich sagen, der ist zum Teil ja auch umgesetzt mit der Sendung Der Tag, die nun vor RBB aktuell erfolgt. Auch da sehen wir nicht, dass in die Rundfunkfreiheit eingegriffen wird. Der RBB entscheidet selber, was sie berichten und wie sie berichten. Und das dritte, den dritten Punkt, darüber haben wir schon gesprochen, die Regionalbüros. Da haben meine Abgeordneten in der SPD-Landtagsfraktion eine klare Meinung. Wir wollen Berichterstattung von vor Ort. Wir wollen nicht, dass der RBB sich aus der Fläche des Landes zurückzieht. Das ist auch ein klares Signal, wo viele Brandenburgerinnen und Brandenburger auch in den Wahlkreisbüros bei uns sind und diesen Anspruch an uns haben und auch an den RBB selbst als unsere gemeinsame Anstalt mit Berlin. Zum einen muss man auch den Eindruck gewinnen, dass bei der ganzen Diskussion, und die ist schwierig, nämlich dass der RBB konsolidieren muss, dass die Gelder effizienter ausgegeben werden müssen. Das ist ein Versagen der letzten 10 und 15 Jahre des RBBs, dass man auch der Empfehlung der unabhängigen KEF nicht nachgekommen ist, hier auch Rücklagen zu bilden. Die muss nun Frau Demmer nachkommen. Da ist sie auch unter einem sehr großen Druck. Das spüren wir. Und zum Teil haben die Abgeordneten den Eindruck, dass diese Verfassungsgerichtsklage eher ein Ventil ist, um hier vielleicht auch so ein bisschen die Zielrichtung der Diskussion zu verändern. Das würden wir für keinen guten Weg halten, sondern wir sind auch an der Seite bei Frau Demmer, wenn es um die Konsolidierung geht. Und dementsprechend, glaube ich, muss auch sie sich in Zukunft wieder darauf konzentrieren.
Man konnte einzelne Stimmen von CDU und auch AfD vernehmen, die ähnlich klingen. Das BSW scheint erstmal nicht auf ihrer Seite. Nun wollen Sie das in einer Hauptausschusssitzung klären. Stimmt das? Und die Intendantin nochmal vorladen? Was ist das Ziel dann dieser Anhörung?
Ich will zum einen sagen, dass die Position der SPD-Fraktion und auch der CDU-Fraktion sich deutlich von der der AfD unterscheidet. Die AfD will eine Schwächung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir wollen eine Stärkung. Das würde ich vielleicht vorab sagen. Und mit CDU als auch mit BSW habe ich vereinbart, dass wir Frau Demmer einladen. Ja, es gibt auch Zustimmung von der AfD. Das heißt, wir wollen mit Frau Demmer in die Diskussion gehen und über die Punkte diskutieren. Und vor allem gibt es ja ein Gutachten, das Frau Demmer anspricht, das wohl vorliegen sollte. Ich finde, es wäre vielleicht auch ein Weg gewesen, über die Ergebnisse ihres angefertigten Gutachtens zu diskutieren und zu schauen, wie dann dort die Abgeordneten mit den Erkenntnissen umgehen. Das wäre vielleicht ein sinniger Zwischenschritt gewesen, bevor man zum Verfassungsgericht geht. Dementsprechend ist das Angebot von mir ganz klar. Wir können über die Punkte des Gutachtens diskutieren. Wir wären auch bereit, ein eigenes Gutachten mit auf den Weg zu bringen, sich fachlich in der Sache auseinanderzusetzen. Und dann liegt selbstverständlich in einem Rechtsstaat die Entscheidung bei ihr, ob sie die Klage beim Verfassungsgericht aufrechterhalten will. Aber ich sage Ihnen ganz klar, wir haben lange geprüft und lange in vielen Anhörungen mit dem Staatsvertrag befasst. Und wir sind davon überzeugt, dass die Punkte nicht rechtswidrig sind, sondern derzeitig vielleicht einfach auch Frau Demmer so in den RBB-Abläufen nicht passen. Aber das ist nicht ausreichend in der Diskussion.
Dann können Sie ja eigentlich sehr gelassen sein und auf möglicherweise eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes dann in Karlsruhe blicken. Jedenfalls bedanke ich mich recht herzlich, dass wir hier ein bisschen die Empörung, Erregung herausgenommen haben aus dieser Thematik mit Ihnen hier im Gespräch im Medienmagazin. Dani Keller war das, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag und Hauptausschussvorsitzende. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch mit Dani Keller eben hatte ich vor der Sendung aufgezeichnet, wie auch folgendes Gespräch zum Online-Kinderlexikon, auch Klexikon genannt, der kleinen Schwester der Wikipedia.
So, I think it's a very impressive concept.
Ich finde, es ist ein sehr beeindruckendes Konzept. Es gibt da eine dieser Herausforderungen, die von den Menschen nicht verstanden wurde. Selbst damals in der Frühzeit der Wikipedia, da haben wir das Thema eines Wikis für Kinder diskutiert. Eine Wikipedia für Kinder oder eine Enzyklopädie für Kinder.
And the problem is, we all have a good basic understanding, like of what a typical adult can understand.
Das Problem dabei ist, dass wir durchaus eine Ahnung davon haben, was ein typischer Erwachsener versteht. Natürlich gibt es schwierige Themen für Fortgeschrittene, die nicht jeder versteht, aber wenn ich etwa für andere Erwachsene über die Geschichte von Berlin schreiben will, dann ist das einfach, denn jeder weiß ein wenig davon. Man kann die Dinge erklären. Das ist alles naheliegend. Aber für Kinder? Wenn wir uns ein Ziel, etwas für Kinder von 6 bis 12 setzen, wow, was weiß ein 9-, 6-, 12-Jähriger, welchen Kontext muss man ihm erklären? Wovon sie vielleicht noch nie etwas gehört haben, auch wenn die Erwachsenen es kennen. Eine faszinierende Herausforderung, die sogar mehr Mühe und Durchdachtheit erfordert, um den Inhalt darzustellen. So sehe ich das. Ziemlich cool. Der Wikipedia-Mitgründer Jimmy Wales im Interview mit Klexikon, Co-Gründer Michael Schulte, den ich jetzt in der Leitung begrüßen kann, ebenso wie den anderen Co-Gründer, den Historiker Sico van Dijk, der 2011 bis 2014 Vorsitzender von Wikimedia Netherlands war. Gegründet, Zitat, wurde das Klexikon im November 2014, so steht es auf Wikipedia. Online seit 21.11.2014, daher beste Glückwünsche zum 10. Geburtstag. Wer von Ihnen beiden hatte denn die erste Idee und warum?
Na, ich hoffe, wir beide.
Es spricht jetzt Michael Schulte.
Die Idee ist auf einer Republika in Berlin vielleicht entstanden. Ich glaube, da war es, als ich im Gespräch war mit Leuten von Wikimedia Deutschland. Ist ja so der weltgrößte Wikipedia-Förderverein neben der Stiftung in San Francisco. Und ja, da sind wir ins Gespräch gekommen und haben überlegt, warum gibt es eigentlich noch keine Wikipedia für Kinder? Diese Frage war eigentlich der Auslöser. Da gab es dann Antworten drauf, zum Beispiel, dass es auch Bemühungen immer schon mal wieder gab, auch ja, auch auf internationaler Ebene. Und es gab verschiedene Gründe, warum das dann nicht geklappt hat. Und ja, wir haben es einfach nochmal versucht und es hat geklappt.
Und wann sind Sie dazu gestoßen, Herr van Dijk?
Ja, es war relativ früh schon. Da hatte der Michael ein Online-Meeting anberaumt, um Leute von der Wikipedia und andere Interessierte herbeizuholen. Da habe ich mir gedacht, das hört sich sehr interessant an, denn dieses Thema, ist die Wikipedia für Kinder geeignet oder in der Schule, ab welchem Alter ist die Wikipedia überhaupt geeignet? Kindgerecht ist sie ja sowieso nicht. Sie wird gar nicht mit dem, ja, mit dem Ziel gemacht. Und da habe ich gedacht, hey, das hört sich interessant an. Kinderlexikon, wie die Wikipedia für Kinder. Und da würde ich mich gerne einbringen und ich hatte schon so ein paar Ideen.
Aber da war die Wikipedia ja schon 13 Jahre alt. Wieso kam diese Idee, die ja doch wirklich sehr naheliegend ist, so spät relativ?
Ja, ich glaube, die Idee, die war schon lange da, sie wurde nicht umgesetzt, weil man zu viel auf die Wikipedia geschaut hat. Also man hat sich in Frankreich, in anderen Ländern hat man versucht, solche Wikipedias für Kinder zu machen und sie waren der Wikipedia viel zu ähnlich. Sie waren nicht verständlich genug geschrieben, der Inhalt war manchmal nicht wirklich kindgerecht und man hatte nicht genug Sicherheiten dafür, dass die nicht irgendwelche bösen Leute böse Sachen hineinschreiben. Und da haben wir uns beim Klexikon gedacht, na, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Wir müssen zusammenarbeiten mit Leuten, die sich mit Kinderrechten auskennen, was kindgerecht ist. Und da haben wir das anders gemacht als die Wikipedia, aber ich glaube immer noch ähnlich genug.
Ja, es reicht ja nicht nur einfache Sprache zu verwenden, sondern auch ein bisschen mehr zu erklären. Wo haben Sie da gesucht? Michael Schulte.
Also wir haben im Laufe der Zeit so ungefähr 300 Menschen davon überzeugen können, dass wir ein Benutzerkonto für sie einrichten, dass sie bei uns mitmachen wollen. Zum Teil sind die auch zu uns gekommen natürlich. Dann trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen. Wer kann dafür Zeit investieren? Aber es sind halt alle Möglichkeiten da. Man kann ab und zu mal was ändern. Man kann jeden Tag reinschauen und Artikel schreiben und so weiter. Und ja, natürlich haben wir geschaut, es gibt ja einige Kinderwebseiten in Deutschland, Kindermedien, Radio, Fernsehen, natürlich auch einige angesprochen. Außerdem Wikipedia-Autoren, die bisher schon ja, sich immer eine Wikipedia für Kinder gewünscht haben. Wir haben zum Beispiel den Beat aus der Schweiz, der früher eine Schule geleitet hat und jetzt als pensionierter Lehrer bei uns mitmacht. Wir haben auch einen Lehrer aus Luxemburg, der bei uns mitmacht. Da sieht man schon, es ist nicht nur Deutschland, sondern auch die Sichtweisen aus Österreich, aus der Schweiz, aus Luxemburg, überall, wo Deutsch gesprochen wird und auch im Unterricht ein Thema ist, spielen hier rein.
Sind auch Kinder dabei, die die Fähigkeit haben, ihren eigenen Artgenossen quasi Dinge zu erklären?
Ja, ganz am Anfang war ein Jahr lang eine Schule dabei, die haben wir so alle 2 Wochen besucht und die immer wieder mit unseren Regeln auch konfrontiert wurden. Also wir haben immer gesagt, hier ist das eine gute Idee, wenn wir das so machen. Schaut euch mal die Artikel an, die ersten, die wir geschrieben haben. Welche Themen müssen eigentlich im Plexikon stehen? Wir hatten eine Wunschliste von so ein paar hundert Themen und eine Schulklasse hat mal ad hoc in einer Doppelstunde 100 Themen noch hinzugefügt, wo wir dachten, ah ja, stimmt, das sind auch noch 100 Themen, die wir unbedingt drin haben wollen. An die haben wir noch gar nicht gedacht. Und so kommen auch immer wieder neue dazu. Wir haben immer wieder Workshops in Schulen. Die letzten Jahre waren das so an, würde man sagen, 50 Schulklassen waren beteiligt, die auch immer dann so, ja, so drei Doppelstunden waren das meistens über drei Wochen verteilt, wo sie dann auch am Ende oft einen Artikel geschrieben haben, gemeinsam mit 20 anderen Kindern einen Text für Kinder zu schreiben mit Bildern, die man benutzen darf. Das war eine Herausforderung, aber letztendlich immer ein tolles Erlebnis für die Kinder, weil sie in 10 Jahren, wenn sie dann 20 sind, sagen können, oh, wir haben einen Artikel in dieser Wikipedia für Kinder geschrieben und der ist immer noch da.
Nun weiß man ja von dem Erwachsenenlexikon Wikipedia, dass es da gelegentlich Streit gibt, was die Deutungshoheit über bestimmte Geschehnisse anbelangt. Nun kann ich mir vorstellen, wenn man für Kinder das ja nochmal vereinfachen muss, was an komplexen Vorgängen da ist, dass dann auch die Kritik stärker ist, weil man meint, so kann man das nicht sagen. Das würde falsch sein. Wissenschaftler neigen auch dazu, zu sagen, man kann es einfach nicht runterbrechen auf bestimmte Dinge, weil es dann falsch wird. Wie sieht es aus? Sigke van Dijk, Sie waren ja auch im Schiedsgericht bei der Wikipedia sehr aktiv. Gibt es sowas beim Klexikon auch, dass Sie da vermitteln müssen?
Ja, wir haben beim Klexikon einen großen Vorteil. Die Wikipedia gibt es schon. Da haben wir uns gesagt, naja, wie groß wird ein Elefant? Oder schreibt man Neandertaler mit T oder mit TH? Das müssen wir gar nicht entscheiden. Darüber haben die Leute in der Wikipedia schon lange diskutiert. Und wenn wir da einen Streitfall haben, dann orientieren wir uns an der Wikipedia, ganz einfach.
Ach so, das ist dann also ganz einfach. Dann haben Sie eine Sorge weniger.
Ganz genau.
Und zeigen dann immer auf die Wikipedia. Ja.
Aber es ist wirklich schwierig für Kinder zu schreiben, denn die Texte sollen korrekt sein, sie sollen verständlich sein und sie sollen aussagekräftig sein. Das ist bei Erwachsenen schwierig, aber ja, Kinder haben weniger Vorwissen, Kinder kennen viele schwierige Wörter noch nicht. Das ist schon mal eine ganz, es ist vielleicht schwieriger für das Klexikon zu schreiben als für die Wikipedia oder ich sag mal, es ist anders.
Lesen denn Erwachsene mit? Man kennt das ja von den Logo-Kindernachrichten, dass auch Erwachsene ausweichen, wenn sie bestimmte Sachverhalte in den Originalnachrichten nicht verstehen, weil sie zu komplex dargestellt werden, dass sie sagen, oh, das lasse ich mir jetzt nochmal von den Kindernachrichten erklären. Gibt es da Resonanz aus dem Erwachsenenmilieu?
Ja, von Jimmy Wales unter anderem in demselben Interview, was wir eben so ausdrucksweise gehört haben, hat er auch gesagt, naja, was haben die Erwachsenen früher gemacht, wenn die Kinder gefragt haben, warum ist der Himmel blau? Dann hat er gesagt, naja, die haben sich einfach die Antworten ausgedacht, weil die konnten ja noch nicht mal in die Wikipedia schauen. Und eben im Lexikon, das war vielleicht auch nicht zur Hand, wenn man unterwegs war. Wir haben zum Beispiel von Checker Julian, der ist sowas wie ein Klexikon-Botschafter, hat eine Sendung im Kika, im Kinderkanal. Und der hat gesagt, naja, er mag das Klexikon. Er hat sogar gesagt, ich liebe das Klexikon, weil er da sich immer wieder mal Anregungen für seine Sendung holt und halt die Artikel sich durchliest, um halt schon mal eine Grundlage zu haben, wie kann ich das eigentlich Kindern erklären? Vielleicht nicht unbedingt, um alles zu verstehen, aber auch mal von Zuhören zu haben und Anregungen zu haben. Wie erkläre ich denn jetzt Kindern das Thema?
Das ist ja ein Projekt, was sicherlich auch finanzielle Ressourcen verschlingt geradezu. Oder ist das komplett ehrenamtlich alles?
Ja, das war von Anfang an durch die Form des Wikis und dadurch, dass wir dieselbe Software auch wie die Wikipedia benutzen, auch ja ähnliche Prinzipien, dass man sich als Autor, als Autorin melden kann und mitmacht. Da haben wir von Anfang an gesagt, wir werden wahrscheinlich erstmal nicht die Mittel haben, um Autoren zu bezahlen. Und haben das auf freiwilliger, auf ehrenamtlicher Basis gemacht. Das heißt, die 3.500 Artikel, die es jetzt gibt und dazu noch die 1.500 im Mini-Klexikon, das ist nochmal eine Version in besonders einfacher Sprache für Leseanfänger, für Deutschlernende, für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Ist ja auch einfach eine große Gruppe, die da Bedarf hat. Die sind alle sozusagen freiwillig entstanden. Das sind Leute, erwachsene Autoren, die das neben ihrem Job im Journalismus auch, aber auch in der Wissenschaft, an Schulen machen. Und natürlich sind Kosten damit verbunden. Wir haben ja erfreulicherweise vor 10 Jahren einen Verein gefunden, der schon ein paar Wikis, ein paar Angebote dieser Art hatte. Das ist die ZUM, Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. Und da gab es halt schon so eine IT-Betreuung, die sich um die anderen Seiten kümmert. Und immer wenn ein Update kommt, haben wir halt das Glück, dass wir dieselbe Software alle haben. Und dann wird es halt auch fürs Klexikon mitgemacht. Aber natürlich freuen wir uns über Förderer und Unterstützer für die Zukunft, für die nächsten 10 Jahre, damit wir halt einfach diese 3.500 Artikel, die auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden sind und die vielen Millionen Besucher im Jahr, dass wir halt da sozusagen auch eine Redaktion haben, die sich ständig drum kümmern kann. Das wäre natürlich toll.
Sico van Dijk?
Ich denke schon, dass das Lexikon weiter wachsen wird. Es ist aber auch eine Aufgabe, dass man dafür sorgt, dass die Artikel, die es schon gibt, auch aktuell sind und überarbeitet werden und besser werden. Und da muss man so ein bisschen die Balance finden. Ausbau ist gut. Und wenn aktuelle Themen wie eine Präsidentschaftswahl oder ein Bundestagswahlkampf oder eine bestimmte Sängerin hinzukommen, dann will man das auch abdecken. Da muss man so ein bisschen so das Gleichgewicht finden. Ausbau ja, aber auch darauf achten, was haben wir schon und was muss aktualisiert werden? Die Wikipedia, die wird ja schon seit Jahren erforscht. Also es gibt immer mehr Studien, wie die Wikipedia funktioniert, was man besser machen kann. Und davon haben wir auch ganz viel gelernt für das Lexikon, aber auch umgekehrt, dass ich dann gerne in Schulen und Hochschulen erkläre, was haben wir eigentlich vom Lexikon gelernt, wie man so eine Wiki-Website, wo viele Leute mitmachen, vielleicht noch anders machen kann als die Wikipedia, vielleicht auch manchmal ein bisschen besser machen.
Und ich nehme mal an, Sie nehmen auch Geld an, also Spenden.
Genau, im Moment läuft das über Better Place, eine Spendenplattform. Selber sagen Sie, es sind die größte Spendenplattform. Ist auch selber gemeinnützig organisiert, diese Plattform. Und darüber kann man einfach spenden. Dann haben wir weniger Arbeit mit den Quittungen, weil das schaffen wir, glaube ich, auch nicht.
Dann alles Gute, nachträglich zum Geburtstag und für die nächsten wenigstens 10 Jahre toi, toi, toi. Das war Michael Schulte und Sico van Dijk, die Gründer vom Klexikon, dem Lexikon, dem Online-Lexikon für Kinder. Vielen Dank.
Ja, und danke. Oh, ja.
Ach, ich bin zu Sandmännchens Geburtstag eingeladen.
Ich habe eben noch mal geblättert und tatsächlich im Klexikon lesen wir zum nächsten Jubilar, dem Sandmännchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in zwei Teile geteilt, den Westen und den Osten. Im Osten, also in der DDR, gab es den Deutschen Fernsehfunk. Dieser Sender hat sich im Jahr 1959 einen Abendgruß ausgedacht. Nach dieser Sendung sollten die Kinder schlafen gehen. Darin kam eine Figur namens Sandmännchen vor. Etwa zur gleichen Zeit gab es auch im Westen ein Fernsehsandmännchen und zwar im Fernsehen von West-Berlin. Zitat Ende. Tatsache ist, das DDR-Sandmännchen gewann den Wettbewerb um die Fernsehpremiere und feierte gerade am 22. November 65. Geburtstag, zum Beispiel in Berlin-Mahlsdorf am Freitag.
Ach, ich bin zu Sandmännchens Geburtstag eingeladen.
Jörg Wagner, Radio 1.
Oh, gern, ja.
Sie sehen auch schon so aus, als ob Sie damals dabei waren, als er geboren wurde.
Ganz genau, ja. Ich bin 6 Jahre älter. Ja.
Aber dann sind Sie ohne Sandmann 6 Jahre alt geworden und dann erst, wie war denn das ohne Sandmännchen?
Also ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, es gab im Radio immer noch einen Sandmann.
Stimmt, und bei Radio DDR.
Und wir hatten ja damals, also wer hatte damals schon einen Fernseher? Das kam erst so langsam, so etliche Jahre später. Als wir uns dann auch einen Fernseher, oder meine Eltern dann auch einen Fernseher kaufen konnten, haben wir seitdem eigentlich immer jeden Tag. Dann haben wir selber Kinder gehabt. Eigentlich bis zur Wende und dann ab und zu noch manchmal.
Haben Sie noch eine Erinnerung an ein besonderes Fahrzeug, was der Sandmann gefahren ist? Denn das war ja immer das Spannende eigentlich. Womit kommt er denn heute?
An eine Feuerwehr kann ich mich mal erinnern. Ja, einen Zug auch. Na, ich habe ja mein ganzes Arbeitsleben bei der Bahn auch gearbeitet, deswegen der Zug, das war wohl auch öfter so in verschiedenen Zügen so. Und, ja, und ein Hubschrauber war wohl auch mal dabei.
Ja. Er war sogar mal im Weltraum.
Ach, ja, genau. Mit der, ja, wenn Sie mir es jetzt so sagen, ja, dann ja.
Fällt und das Interessante war, dass er zeitgleich verschiedenen Kindern auf verschiedenen Kontinenten von der Rakete aus Sand streute, was natürlich Quatsch war, weil logischerweise durch die Zeitzonen sind nicht alle Kinder gleichzeitig ins Bett gegangen. Ja, aber im Film hat es dann geklappt.
Ja, genau, aber das ist ja. Und ganz genau so penibel wollte man es den Kindern auch nicht erklären, denn die haben sich gefreut. Das ist ja genau dasselbe wie mit dem Weihnachtsmann. Nicht? Ja.
Ja, wollte ich eigentlich schon seit 2 Jahren machen, das Sandmännchen mal besuchen. Und nun machen wir uns einen schönen freien Tag. Und heute Morgen hatte ich gelesen, dass er ja heute 65 Jahre geworden ist. Und dann passt das wie die Faust aufs Auge.
Aber er hat sich erhalten, ne?
Ja, voll süß ist der, so niedlich. Ja. Ja.
Wann haben Sie zum ersten Mal vom Sandmännchen erfahren? Wie alt waren Sie da?
Ich bin 69 geboren, von Anfang an begleitet, auf jeden Fall.
Und Sie haben Ihre Tochter mitgebracht?
Die Tochter?
Ja.
glaube, ich kann mich doch auch daran erinnern, ich bin manchmal mit dem Sandmännchen schlafen gegangen, oder? Ja, ja, das war damals noch so, ja. Aber so genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe es heute auch erst erfahren.
Sandmann, die Konkurrenz, aber der war ja immer niedlicher hier. Der Sandmann ist ja nicht so.
Kreiert wurde die vollniedliche Puppe von Gerhard Behrendt. Er starb leider 2006, aber ich erinnerte mich, dass ich ihn 1989 vor 35 Jahren, also bei einem Presserundgang im damaligen Trickfilmstudio Berlin-Mahlsdorf, Hultschinerdamm treffen konnte und auch ausfragte, wie kompliziert es sei, die normalen Bewegungen in einzelne Phasen zu zerlegen und mit Einzelbildschaltung dann quasi wieder zum Leben zu erwecken.
Wie Sie hier sehen, dieses Fahrrad zu bewegen, das muss akkurat bewegt werden, das muss sich so bewegen, wie es in der Natur vorkommt. Hier handelt es sich also beispielsweise um einen Verkehrsgarten und was hier passiert, das muss exakt gehen. Auch Naturgesetzmäßigkeiten müssen sich hier in der richtigen Abfolge vollziehen.
Da gehört eine Menge Erfahrung zu, aber sicherlich gibt es auch Bewegungen, die man als Animator noch nie gemacht hat. Mir fällt jetzt keine konkrete Bewegung ein, aber wie ein Ball am besten springt oder so. Ja. Geht man da in die Natur zurück, filmt das ab und zerlegt das in Einzelteile und guckt sich an, wie es passiert tatsächlich?
Genau wie Sie es sagen. Ja, Sie könnten auch hier Fachmann sein. Also es ist klar, dass ganz schwierige Sachen von einem Naturfilm, also von einer Aufnahme, die in der Natur gemacht wurde, abgelauscht und dann, wir nennen das gekinoxt wird, also übertragen wird in eine Einzelbildbewegung. Bei dem Ball haben wir gewissermaßen schon Routine, wenn ein Ball hüpft und wenn er geworfen wird und so. Das hat schon der Animator in seiner elementaren Ausbildung mitbekommen, wie das gehandhabt wird. Aber es gibt eben auch wieder noch Momente, die neu sind und die man sich ablauschen muss oder die man eben über einen Realfilm dann transponiert in den Trick. Und nun sage ich, wie groß das Sandmännchen ist. Das ist mit Zipfelmütze 25 cm groß. Es war früher an die 30 cm groß, war auch viel schwerer, musste hier bedeutend leichter gemacht werden, damit es nicht dauernd umkippt, ganz einfach gesagt. Es hat ja in sich so eine Mechanik, ein Gelenkgestell mit Kugeln versehen, speziellen Kugeln aus Bronze und Metallteilen aus Duraluminium, also so ein Aluminium, wie man es in der Flugzeugindustrie verwendet. Das muss alles wunderbar sich spannen lassen innen. Es darf sich nichts bewegen als so, wie es der Animator wirklich will in der Szene. Aber gebaut wurden in den 30 Jahren, also etwa 25 bis 30. Und dann mal abgesehen von den Figuren, die wir noch zusätzlich gebaut haben für Ausstellungszwecke, die zum Teil in Museen schon stehen im Ausland.
Das erste Sandmännchen sah ja noch anders aus. Warum gab es da ein neues Outfit?
Also zu dem Charakter des Sandmännchens gab es anfangs einige andere Auffassungen. Dadurch, dass es mit dem Schlaf zu tun hat, mit dem Schlafbringen, war die Vorstellung, könnte es selbst eigentlich ein bisschen diese Neigung zum Schlafen gehen, wollen wir mal sagen, also diese Müdigkeit, die er eigentlich überbringen will, selbst an sich haben und zum Ausdruck bringen. Es waren ein paar solche Gedanken, aber das konnte sich, nachdem klar wurde, dass es eine Serie wird und dass es sicherlich Jahrzehnte leben wird, nachdem es einen solchen großen Erfolg hatte, war das nicht mehr, genügte das nicht mehr für die Zukunft. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass es ästhetisch noch einiger Feinheiten bedurfte und bei dieser Erledigung dieser Feinheiten, bei der weiteren Gestaltung, meist sind ja Gestalter, künstlerische Gestalter nie zufrieden und basteln immer gerne noch ein bisschen herum.
Nur warum streut man unseren Kindern Sand in die Augen? Denn der Vorfahr gab ja noch süße Milch aus, die das Schlafen oder die Träume bringen sollte.
Ja, diese süße Milch, das erschien uns irgendwo so ein bisschen unästhetisch. Erstens mal klebt das Auge da völlig zu und wir waren mindestens der Meinung, wir bleiben bei dieser Vorstellung, die ja das Kind heute immer noch haben darf, dass es am nächsten Morgen wirklich merkt, dass es Sand war, was es im Auge hatte, dass es sich diese kleinen Krümel noch rausreiben kann. Das war eigentlich sofort entschieden, dass mit süßer Milch nichts zu machen war. Also das musste schon dieser Sand sein.
Gibt es inzwischen Fälle, wo Kinder den Sandmann nachahmen und dadurch auch vielleicht ernsthafte Schäden hervorgebracht wurden? Ich meine, gibt es da Beschwerden von Eltern?
Das darf ich ja ruhig verraten. Wir haben am Anfang einen Regisseur gehabt, mit großer Fantasie auch, Und er war ein bisschen schnell mit einem Gedanken. Er hatte das Sandmännchen, nachdem es die Kinder besucht hatte und einen Regenschirm mit sich führte. Übrigens, was ja bei dem einen Märchen, was Sie kennen aus der Literatur, auch der Fall ist, nämlich bei Hans-Christian Andersen, ein Schirm mit sich. Und spannte diesen Schirm auf und ließ sich wie an einem Fallschirm vom Balkon nach unten. So, und das war natürlich unmöglich. Das ging einfach nicht. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber es kann ich jetzt auch nicht sagen, kam das, glaube ich, gar nicht zur Sendung. Nein, ich glaube, das kam nicht zur Sendung. Und es war nur gut so, dass es nicht zur Sendung kam. Denn Sie wissen ja, wenn das einige hunderttausend Kinder sehen, was sich da an Unarten und an Fehlern im Verhalten der Kinder potenzieren kann. Und deshalb, darauf müssen wir nur besonders achten, nicht?
Aber mit dem Sand gab es keine Beschwerden von Eltern oder so?
Und da gab es nur keine Beschwerden, nachdem ja nun der Sand hier so auf eine ganz spezielle Weise hergerichtet wurde von einem unserer Kameramänner, dem Achim Konang. Der hatte den Sand entdeckt. Sie nehmen ja auf, auch für Erwachsene mehr als für Kinder. Was Sie jetzt hier aufnehmen, ist nicht nur für Kinder, ist mehr für Erwachsene. Dann darf ich so ruhig sagen, der Sand besteht, um nicht die Illusion ganz zu nehmen, der besteht aus einem Glimmer, bekannt, kleine Metallplättchen, die man auch auf Kleidungsstücke trägt und die man teilweise als Einzelstück, auch als kosmetische Zusatz, die Damen fürs Gesicht nehmen und so weiter. Und durch ein ganz spezielles scharfes Licht, was von hinten oder von der Seite auf diesen Glimmer gestreut wird oder konzentriert geleuchtet wird. Glimmer wird auf eine zwischen Kamera und Szene schräg gelegte Planglasscheibe gelegt und von dem Animator oder dem Kameramann dort bewegt. Also in dem Unschärfebereich, dadurch entsteht dieser zauberhafte Effekt. Und es ist kein echter Sand, sondern es ist wirklich ein zum Träumen anregendes Etwas, was da sich verbreitet. Und so ist das auch von uns gedacht. Und ich glaube, so wird es auch aufgefasst. Und dadurch kommt auch keine Kritik in der Hinsicht. Kritik kommt in anderen Sachen. Und das war am Anfang so. Da parkte Sandmännchen beispielsweise falsch. Es fuhr zu sehr in die Mitte des Fahrdamms und behinderte daher den anderen Verkehr. Oder es kam die Zeit, als die Vorschrift war, dass Zweiradmobile mit Scheinwerferlicht fahren mussten. Das hatte Sandmännchen natürlich noch nicht drauf und so musste man sich Kritik gefallen lassen. Aber man musste natürlich sofort reagieren und alle neuen Filmideen, die der Harald Sierowski da als einer unserer meisten Autoren dieser Geschichten aufschreibt, die mussten natürlich nun diese Veränderung enthalten.
November 2024 in Mahlsdorf. Wir befinden uns jetzt gerade, ich würde mal sagen, so 1-2 Kilometer vom eigentlichen Geburtsort entfernt, dem Trickfilmstudio am Hultschiner Damm. Am Ulrichplatz steht seit 2 Jahren ein Bronzesandmännchen zu Ehren auch der Trickfilmstudio-Mannschaft hier und verkündet, ich bin ein Mahlsdorfer. Und jetzt steht quasi, ich kann das schon so sagen, ein Mahlsdorfer neben mir. Können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Michael Wiedemann und habe die Bürgerinitiative gegründet, ein Denkmal für unser Sandmännchen, um ganz einfach dem kleinen Mann wirklich das, was Sie gerade sagten, ihn als Mahlsdorfer tatsächlich zu definieren und vor allen Dingen auch bekannt zu machen. Denn wissen Sie, viele, viele Mahlsdorfer sind neu zugezogen, die wissen das gar nicht, dass der kleine Mann hier geboren worden ist, dass wir hier sozusagen einen Weltstar um die Ecke haben. Ist doch was Schönes.
Ja, man kann wirklich Weltstar sagen, weil in viele Länder exportiert. Wissen Sie eigentlich, wie viele Länder das sind und warum bestimmte Länder ausgewählt wurden?
Syrien, Ägypten, Iran, Irak, Libyen. Das war sozusagen der große Staatenverbund gewesen zu Zeiten des Baus oder der Fertigstellung des Aswan-Staudammes. Mit Walter Ulbricht, mit der sowjetischen Regierung und Gamal Abdel Nasser, dem ägyptischen Staatspräsidenten, zusammen. Und als sozusagen als kleines Thanksgiving, sagt man heute dazu, brachte Walter Ulbricht die Idee auf, den kleinen Mann als Abendgruß zu senden. Und das hatte sofort einen riesen Erfolg. Weil der kleine Mann sieht aus, eben mit seinem kleinen Bart. Er spricht nicht, er singt, muss nicht synchronisiert werden und die Menschen haben ihn sofort verstanden, was er eigentlich ausdrücken will. Und der kleine Mann mit seinen Kulleraugen wurde sofort sympathisch und hat nicht nur arabische Kinder ins Bett gebracht, sondern inzwischen auf der ganzen Welt.
Was insofern erstaunlich ist, war ja die Geschichte, dass man Kindern Traumsand in die Augen streut, jetzt nicht also vermutet werden könnte auf allen Kontinenten als geschichtlicher Hintergrund. Aber es hat offenbar funktioniert und auch der Traumsand hat funktioniert, wie wir gerade von Gerhard Behrendt noch mal in einem Interview hören konnten. Aber vielleicht noch mal zurück nach Mahlsdorf. Warum ist denn hier überhaupt die Geburtsstätte gewesen? Hier gab es ein Trickfilmstudio, aber war das schon immer hier?
Nein, also hier gab es vorher keine Studios. Die wurden also auch ganz am Anfang improvisiert, weil Sie wissen ja selber, Gerhard Behrendt musste ja in Konkurrenz zum Sandmännchen, das späteren SFB, musste ja ganz schnell einer konstruiert werden. Und so ist man dann, hat man improvisiert in der ehemaligen Gaststätte Kiekemal. Hier in Kiekemal hat man die ersten Sendungen produziert und hat den kleinen Mann dann sozusagen ganz schnell auf Sendung gebracht. Und wie der damalige technische Direktor, den ich letzte Woche durch Zufall im Roten Rathaus getroffen habe, Peter Urban, mir erzählte, war er damit beauftragt worden, dann später das Kino Lichtburg herzurichten am Hutchiner Damm, auch hier in Mahlsdorf Süd, um dann bis 1993 diese Erfolgsserie durchzuproduzieren.
Wir müssen kurz sagen, Peter Urban ist ein Namensvetter vom sicherlich bekannten ESC-Moderator. Aber vielleicht noch mal was ganz kurz zu diesem Sandmännchen. Am Anfang hatte man den Verdacht oder es gab die Kritik, dass als Modell Ulbricht dahinter stand, weil er ja auch einen Spitzbart hatte. Ne? Aber das ist wahrscheinlich irgendwie nicht wirklich verbürgt.
Also das ist tatsächlich wirklich nicht verbürgt. Und ich habe auch Gerhard Behrendt selber persönlich daraufhin mal angesprochen. Wir hatten ja vor einigen Jahren, als er noch lebte, 250 Jahre Kiekemal gefeiert. Das sind ja eigentlich keine Mahlsdorfer, sondern Kiekemaler. Und da habe ich ihn daraufhin angesprochen. Er hat gesagt, das ist wirklich ein Witz. Und man hat sich den Spaß daraus gemacht und wurde natürlich auch kolportiert vom Westsandmännchen, um ganz einfach den kleinen Mann da auf der anderen Seite auch bekannter zu machen.
Wir stehen jetzt hier in einer Bronzefigur des Sandmännchens. Ist etwa Schulter- oder Brustkorb groß? Wahrscheinlich, damit die Kinder den Sandmann auch mal ein bisschen in Besitz nehmen können. Wie ist es dazu gekommen, gerade jetzt, zum 63. Geburtstag war das ja dann, dieses Sandmännchen aufzustellen.
Na, wir haben ihn zum ersten Mal ja an seinem 63. Geburtstag am 22. November 2022 aufgestellt. Und da dann aber wirklich tiefer Frost war, mussten wir nochmal einpacken. Und wir wollten es aber unbedingt tun. Und weil wir das über eine private Spendeninitiative realisieren konnten. Wir haben einfach mitten im Corona, zu Corona-Zeiten haben wir die Menschen gefragt, könnt ihr uns nicht Geld spenden? Wir bauen den Sandmann selber. Ich durfte eine Bürgerinitiative gründen, ein Denkmal für unser Sandmännchen. Und Sie glauben gar nicht, innerhalb von einigen Monaten hatten wir 35.000 Euro benötigten wir. Wir haben 45.000 zusammenbekommen. Und Sie werden es nicht glauben, wir haben Spenden bekommen aus der gesamten Welt. Aus allen 5 Kontinenten, man konnte das sehr schön kontrollieren, anhand der Spendeneingänge auf dem Konto, welche Brüche da standen, waren US-Dollar oder von überall her, Kleinstbeträge, mittlere Beträge, auch große Beträge, sehr viel aus den westelbischen Gebieten, das hat uns auch sehr gefreut, weil der Begriff Ost-Sandmännchen hat ja irgendwie so eine komische Prägung. Das stimmt ja gar nicht. Der kleine Mann wird im Norden geguckt, im Süden, im Osten, im Westen, auf allen Erdteilen dieser Welt und ist wunderbar.
Gibt es eine Vermutung, warum er so ein Sympathieträger ist? Denn er hat ja auch die Wende überlebt. Rudolf Mühlfenzel, damals der Rundfunkbeauftragte der Bundesregierung zur Abwicklung des DDR-Rundfunks und Fernsehens nach Artikel 36 des Einigungsvertrags, war ja erst zögerlich, dieses Sandmännchen, dieses Ostprodukt zu überführen in die Einheit.
Ja, das verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht. Wenn man die Einschaltquoten, laut RBB übrigens, von 2023 sich anschaut, Herr Mühlfenzel kam ja aus dem Freistaat Bayern und die höchsten Einschaltquoten des Sandmännchen 2023-24 sind im Freistaat Bayern und in Baden-Württemberg. Man mag es nicht glauben, mit weitem Abstand kommt Sachsen, Thüringen und Berlin-Brandenburg.
Aber nochmal, gibt es eine Erklärung, warum er so ein Sympathieträger ist und nicht mit dem DDR-Regime quasi identifiziert wird?
Na gar nicht, weil der kleine Mann ist international schon immer unterwegs gewesen. Das haben die Macher auch so klugerweise gemacht. Er war kompatibel. Er sollte nicht politisiert werden. Selbstverständlich hat man ihm auch dann mal den Kosmonautenhelm übergezogen oder er ist mit einem Kamel durch die Wüste geritten.
Oder mit dem Panzer sogar, ne?
Oder auch mit dem Panzer, ja, sicherlich. Aber nun gut, auch damals hatten die Menschen die Möglichkeit abzuschalten oder weiterzuschauen. Nein, aber um Ihre Frage präzise zu beantworten, warum ist er so ein Sympathieträger? Weil der kleine Mann sich von selber erklärt. Er ist lieb, er ist offenherzig. Und das mit den Sand in die Augen streuen, das ist ja auch eine Metapher, das könnte man ja auch völlig anders interpretieren. Nein, weltweit wird das so verstanden, er nimmt ja den Sand in die Hand und pustet ihn raus. Und diese Sand- und Schlafsternchen, die sollen ja eigentlich die kleinen Kinder treffen, die kleinen und die großen Kinder treffen und sie in einen wohligen Schlaf wiegen.
Sie haben heute noch was vor? Was passiert am 65. Geburtstag?
Wir wollen richtig feiern. Wir wollen richtig feiern von den Kindern, für die Kinder. Deshalb haben wir uns entschlossen, den 65. Geburtstag hier. Wir treffen uns alle hier am Bronzedenkmal. Wir wollen einen großen Lampignon-Umzug machen. Ich weiß nicht, wie viele 100 Kinder kommen werden. Wir haben die Polizisten gebeten, doch möglichst noch einige Sperrungen vorzunehmen, falls es notwendig werden sollte. Ansonsten Lampignon-Umzug. Oldschool, ganz oldschool mit dem Fanfarenzug Marzahn. Und für das 21. Jahrhundert haben wir Cake Machines eingeladen, die rockige neue Musik für die Eltern singen werden und interpretieren werden. Ansonsten wollen wir einfach losmarschieren. Und natürlich große Überraschung, es wird noch ein Walk-Act geben, wie man heutzutage sagt. Der RBB stellt einen überlebensgroßen Sandmann-Figur zur Verfügung, der dann den Laternenumzug anführen wird.
Let's go.
Cake Machines, der Sound zum Geburtstag aus Berlin-Mahlsdorf. Kieke mal. Ja, und dann gibt es noch ein Jubiläum. Tatsächlich, der Tagesspiegel Checkpoint feiert am 24. November 10. Geburtstag. Erfinder dieses Newsletters ist Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold.
Ich habe das mal genannt, den Leuten die Tür eintreten, bevor sie überhaupt wach sind. Also da sein, ja. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man nicht wartet, bis die Leute zu einem kommen, sondern dass man zu den Leuten selber kommt und sagt, hier bin ich. Wenn ihr mich haben wollt, bin ich jeden Morgen für euch da und wenn nicht, bestellt mich einfach ab.
Und hier noch ein paar Klänge von der LP, hätte ich fast gesagt, von der CD, Sandmanns Party mit Oliver und Kids on Stage.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.